Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Die Drei-Groschen-Oper, das war der größte Erfolg für Bertolt Brecht, vor 90 Jahren uraufgeführt in Berlin. Das Stück über Gier, Gewalt, Korruption, Kapitalismus. Es wirkt immer noch aktuell, wird überall auf der Welt aufgeführt. Und das Lied von Mackie Messer, das kennt fast jeder. Weniger bekannt ist die wahre Geschichte, dass aus dem Welterfolg auf der Bühne Ende der 20er Jahre ein Film werden sollte, mit Brecht als Drehbuchautor. Aber der wollte diesen Film viel schärfer und radikaler machen als die Produktionsfirma, und das Ganze endete im Streit und vor Gericht. Aus dieser Geschichte hat nun Regisseur Joachim Lang einen neuen Film gemacht, koproduziert vom SWR, mit einem Star-Ensemble. Kommende Woche kommt der Film in die Kinos, Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Und in der Hauptrolle als Bertolt Brecht ist Lars Eidinger zu sehen, einer der aktuell gefragtesten und gefeiertsten deutschen Schauspieler. Ich freue mich sehr, dass er jetzt zu Gast bei uns ist. Schönen guten Tag, Herr Eidinger.
Ja, schönen guten Tag.
Der Regisseur Lang hat im SWR-Interview vor 2 Monaten gesagt, wenn einer den Brecht spielen kann, dann der Eidinger. Wie war das für Sie, diese Rolle zu übernehmen?
Ja, mir hat es nicht sofort eingeleuchtet, ehrlich gesagt. Also auch, weil ich dem optisch ja gar nicht ähnlich sehe. Ich bin ja viel größer als der. Und wenn man mich jetzt so im Alltag sieht, springt einem die Ähnlichkeit eigentlich nicht so entgegen. Mir ist natürlich die Figur Brecht sehr nah und deswegen hatte ich auch große Lust darauf. Aber dann setzten auch gleich so Befürchtungen ein, ob ich das überhaupt kann, erstens, weil ich bin jetzt überhaupt nicht gut im Imitieren. Ich habe Kollegen, die können wahnsinnig gut andere nachmachen, das kann ich überhaupt nicht. Und das andere ist, dass ich dachte, es ist schon ein richtiger Held für mich, also ein Idol. Und das jetzt irgendwie so zu beschädigen, dadurch, dass ich mir anmaße, den darzustellen, und vielleicht sogar dadurch meine Beziehung zu ihm zu beschädigen, da hatte ich so ein bisschen Skrupel, wenn ich ehrlich bin.
Hat sich das dann gelegt während des Drehs?
Na, ich habe dann irgendwann für mich entschieden, dass es vielleicht gar nicht darum geht, ihn zu imitieren, ja, sondern dass es vielleicht viel reizvoller ist, ihn zu interpretieren. Also zu sagen, das, was mir an ihm gefällt und das, was für den Geist Brecht steht, das rauszuarbeiten. Im Grunde habe ich da ganz im brechtschen Sinne agiert, der ja propagiert hat, das Prozesshafte auszustellen. Und insofern habe ich mich auf der sicheren Seite gewähnt, jetzt zu sagen, man sieht Lars Eidinger, wie er Bertolt Brecht spielt. Und dadurch wird es eigentlich nur noch interessanter, weil komplexer und vielschichtiger.
Auch wieder so eine Art Verfremdungseffekt, wenn man so will. Ja,
ja, ganz genau.
Und ja, klar, Sie haben auf den schnarrenden Augsburger Dialekt, haben Sie natürlich verzichtet dann auch, ne?
Ja, das war auch so eine Überlegung, wenn ich ehrlich bin, beim Textlernen habe ich den so ein bisschen gemacht oder so ein Rudimente davon, oder der hat ja im Grunde jetzt auch keinen harten Dialekt gesprochen, aber er hatte so gewisse Eigenarten in der Sprache, wie das rollende R, wobei das R dann auch schwer nachzumachen ist, weil es so ein bisschen hinten sitzt, also es ist jetzt nicht so R, sondern eher so ein R, also eine kurze Berührung eigentlich mit der Zunge des Gaums, und dann spricht er halt am Ende, er sagt halt nicht richtig, sondern richtig. Und so Sachen habe ich schon beim Textlernen ausprobiert. Dann habe ich ehrlich gesagt ein bisschen den Schwanz eingezogen. Ich habe einfach gedacht, ich mache mich da so angreifbar. Und es ist für alle, die aus Augsburg kommen und den Dialekt gut kennen, unerträglich. So unerträglich, wie wenn mir jemand schlechten Berliner Dialekt vormacht. Und da dachte ich dann auch wieder, es geht gar nicht darum. Also mit der Besetzung ist so schnell klar, dass es kein Biopic ist, sondern Fiktion. Und da hat man natürlich alle Freiheit.
Ihre Texte sind alles Zitate auch von Bertolt Brecht, also entweder aus seinen Werken oder aus seinen Interviews. Wie fanden Sie das?
Ja, ganz genau. Das ist eine große Qualität des Films, finde ich, weil man kriegt es halt so aufbereitet. Ja, am Ende des Films weiß man halt, was der gesagt hat. Und man weiß es auch ganz genau, weil es wirklich wörtlich übernommen wurde. Also da wurde auch nichts im Nachhinein bearbeitet. Das hat es auf der einen Seite schwer gemacht, weil man sich so sklavisch an den Text halten muss. Und die Schwierigkeit war, dass teilweise die Texte ja gar keinen Gesprächssituationen entstammen, sondern schriftliche Abhandlungen von Brecht sind und dementsprechend auch relativ papieren klingen. Und ich hatte dann die Aufgabe, das so zu verkaufen, als wenn es ihm vielleicht in dem Moment einfällt. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, weil es die Gefahr birgt, dass man zur Sprechsäule verkommt. Aber selbst da, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich so ein bisschen damit geschützt, dass ich dachte, selbst wenn er am Ende eine Sprechsäule ist, ist es trotzdem noch im brechtschen Sinne, weil diese Form der Stilisierung und diese Künstlichkeit oder wie Sie sagen, Verfremdungseffekt, zu sagen, da zieht sich jemand einen schwarzen Mantel an, setzt eine Brille auf und sagt, ich bin Brecht. Das größte Credo, was ich auch übernommen habe von Brecht, die Widersprüche sind die Hoffnung, Das gibt einem da in der Kunst alle Freiheit.
Der Film selbst spielt ja auch mit diesen verschiedenen Ebenen. Klar, es wird auch gesungen, aber es gibt ja auch so diese Art Verfremdungseffekte. Ja? Es gibt eine Szene, wo sie auch sagen, als Brecht, ja, also wer versucht hier alles zu verstehen, der ist auch fehl am Platze. Ja? Ist das so ein bisschen auch das Credo des Films?
Ja, ich glaube, das ist das Credo generell, was Kunst betrifft. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt. Also mich hat das in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil ich gedacht habe, auch was Architektur angeht, war der Nationalsozialismus natürlich total rückschrittlich. Ja, wenn man sich anguckt, was in den 20er Jahren für Häuser gebaut werden, dann haben die Nazis irgendwann gesagt, Flachdächer gibt's nicht mehr, jetzt werden wieder Spitzdächer gebaut. Und jetzt kommt man langsam wieder dahin zurück. Ich glaube, auch was die Spielweise und die Sicht auf Kunst angeht, war sozusagen der Zweite Weltkrieg rückschrittlich. Ja, und da war Brecht schon viel weiter. Und das entspricht meiner heutigen Sicht auf die Dinge total. Also, wer sagt denn, dass man die Realität so abbilden muss, wie sie einem erscheint? Also wer sagt denn, dass ein Tatort das Polizeipräsidium so darstellen muss, wie es ist? Also wenn ich tatsächlich, und da ist man wieder bei Brecht natürlich, wenn man tatsächlich das Polizeipräsidium sehen will, dann soll man einfach aufs Polizeipräsidium gehen. Ja? Und der Brecht sagt, wenn Sie etwas sehen wollen, was Sie verstehen, dann müssen Sie auf das Pissoir gehen. Und genau das ist damit gemeint. Die Kunst hat alle Freiräume. Die Kunst muss sich nicht zwangsläufig an der Realität orientieren.
Ist eine hypothetische Frage, aber glauben Sie, Brecht hätte der Film jetzt gefallen?
Ja, das ist tatsächlich hypothetisch. Ehrlich gesagt habe ich zwischenzeitlich gedacht, nein, weil er, glaube ich, auch sehr eigen war. Aber ich glaube, man wäre überrascht, wenn man schauen würde, was der heute für Filme machen würde. Und das ist ja letztendlich auch der Konflikt, der im Film ausgetragen wird, dass die Produktionsfirma meint zu wissen, welchen Film er jetzt aus der Dreigroschenoper machen würde. Und da kommen sie halt ganz schnell in einen Konflikt, weil sie merken, der Brecht macht einen ganz anderen Film, der orientiert sich nicht an seiner Oper. Wenn er sozusagen filmische Mittel zur Verfügung hat, dann arbeitet er auch anders. Und die Zeit hat sich verändert und er bringt auch einen stärkeren tagespolitischen Aspekt rein, den die Filmproduktion ablehnt. Das heißt, er überrascht da alle so. Und ich glaube, da würde man sich in die Tasche lügen, wenn man sagt, man hätte jetzt verstanden, worum es denen geht und könnte einen Film machen, der ihm auch gefallen würde. Es ist dann im Grunde der Versuch, das zu verstehen.
Ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind so einer der gefragtesten Schauspieler zurzeit in Deutschland, auch mit umjubelten Theatervorstellungen auf der Bühne, Hamlet, Richard der Dritte. Wie ist es denn bei Ihnen? Sind Sie vor so einem großen Theaterabend angespannter als vor einem Drehtag oder stresst Sie Filmen dann doch mehr?
Also ich bin von der Premiere sehr, sehr angespannt. Wenn ich die Sachen eine Weile spiele, dann löst sich das. Ich war am ersten Drehtag von Brecht sehr aufgeregt, weil, um ehrlich zu sein, und das ist, glaube ich, sehr überraschend zu hören bei so einem Projekt, hatten wir in dem Sinne keine Proben. Wir haben eine Vorbereitung gemacht, in der wir das Buch gelesen haben, in dem wir das Buch besprochen haben. Aber ich habe in dem Sinne den Brecht am ersten Drehtag entworfen. Und das fand ich schon fast ein bisschen fahrlässig, weil man setzt ja da eine Spur, an der man sich dann alle darauf folgenden Drehtage orientieren muss. Und ich war auf Gastspiel in Australien, da hatte ich mich vorbereitet, auch auf die Rolle, und ich kam dann an und dann wurden mir am Tag davor die Haare ganz kurz geschnitten. Ich hatte sehr lange Haare noch und dann wurde ich so auf Brecht getrimmt und dann kam ich an den Drehort und merkte so, die sind alle schon eingespielt, die drehen schon eine Weile und dann spürte ich so die Blicke, wie macht er das denn jetzt, wie spielt er denn jetzt den Brecht? Glücklicherweise ist die erste Szene nicht die erste im Film, man dreht ja oft nicht chronologisch. Es ist die Szene, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die Theaterprobe, wo die Hanna Herzsprung den Monolog aus der heiligen Johanna der Schlachthöfe über das System hält. Und das war der allererste Drehtag und das war auch das erste Mal, dass ich mich sozusagen getraut habe, den Brecht zu spielen.
Wenn man Sie so erlebt, auf der Bühne, auch in den Filmen, da scheinen Sie immer alles zu geben. Wie wichtig ist Ihnen die Schauspielerei überhaupt in Ihrem Leben?
Ich trenne das nicht. Ich habe irgendwann verstanden, das ist ein Zitat, da wundert man sich jetzt erstmal. Ist jetzt nicht die seriöseste oder hochtrabendste Quelle, aber aus dem Lied von Katja Epstein, Theater, Theater. Da gibt es ein Zitat, das heißt, es ist alles nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Und das habe ich irgendwann verstanden, dass es da gar keine Trennung für mich gibt. Die Fiktion wird ja in dem Moment, wo ich mich in sie begebe, auch Teil meiner Realität. Das heißt, für mich ist Kunst inzwischen tatsächlich das Leben. ich glaube, deswegen gebe ich alles einfach, weil es auch immer in gewisser Weise um Leben und Tod geht, wie jeden Tag in unserem Leben. So, es ist immer alles anwesend und es ist alles immer gleichzeitig anwesend. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich durch einen gewissen Grad an Expressivität, also durch die Veräußerung, zu mir komme, was natürlich auch erstmal nach einem Paradox klingt, ist aber so. Also ich merke, dass ich in der Künstlichkeit oder vielleicht im Spiel viel mehr bei mir bin, als ich das bin, wenn ich vermeintlich bei mir selbst, also wenn ich privat bin. Ich merke immer, dass ich im Alltag eigentlich viel mehr Zwängen und Ängsten unterworfen bin, als wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe. Und diese Erkenntnis finde ich eigentlich einen wahnsinnigen Gewinn für mich, weil ich natürlich als Persönlichkeit auch davon profitieren kann, was ich auf der Bühne oder im Spiel erlebe.
Ja, ganz im shakespeareschen Sinne eigentlich. Ne? Die Welt ist eine Bühne und wir sind nur Spieler. Ja,
ja, genau. Und es ist ja auch verrückt, dass bei Shakespeare ganz oft gibt es ja Theater im Theater. Also die Metaebene ist ja immer anwesend. Also auch eine Julia sagt in ihrem großen Schlussmonolog, vielleicht bin ich ja nur eine Schauspielerin. Vielleicht bin ich ja nur der Hauptdarsteller in einem Stück. Das sind meistens Momente, wo die Figuren nah am Wahnsinn oder am Tod sind. Ich glaube, das passiert nicht von ungefähr, dieses Stilmittel.
Herr Eidinger, alle unsere prominenten Gesprächsgäste, die haben einen Musikwunsch frei und sie haben sich auch was gewünscht aus der Drei-Groschen-Oper. Was denn und warum?
Ich habe mir gewünscht, denn wovon lebt der Mensch? Weil es tatsächlich das erste Stück ist, was mir einfällt, wenn ich an Brecht, wenn ich an Kurt Weill denke. Und wie bei vielem, was der Brecht geschrieben hat, trifft er einfach den Nagel auf den Kopf und es berührt mich jedes Mal und es hat eine wahnsinnige Kraft und diese Musik von Kurt Weill generell, und das finde ich auch so erstaunlich, das sagt er auch im Film, der Robert Stadelober spielt es ganz toll, wenn er sagt, meine Musik wird den Maßstab von Jazzstandards erreichen, und dem ist ja auch so, er war ja da nahezu prophetisch, natürlich auch mit einem gewissen Maß an Überheblichkeit, aber völlig zu Recht, und mich beeindruckt, dass diese Musik auf der einen Seite so sperrig ist, aber sofort eingängig. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, als wir gedreht haben, sind alle immer am Abend nach Hause und haben diese Lieder vor sich her gesummt oder gepfiffen oder gesungen. Also es ist wirklich beeindruckend. Mhm. Absoluter Geniestreich.
Das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, eine Kinoproduktion, an der auch der SWR beteiligt ist. Kommende Woche kommt er in die Kinos, ein Film mit tollen Schauspielern, Hanna Herzsprung, Tobias Moretti, Robert Stadelober, wir haben es gehört, und natürlich Lars Eidinger. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke fürs Interesse.